Transformation to Go, der Podcast von Kraus & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Transformation, Sanierung und KI bei der Bahn. Hinter den Kulissen mit Martin Seiler. Für euch heute im Podcast sind Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn, sowie unser Experte Michael Schön. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Mein Gast ist heute Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn. Hallo Martin.
Grüß dich, Michael.
Ich habe dich eingeladen, über das große Thema Transformation zu sprechen, also Unternehmen in Transformation zu begleiten. Damit verdiene ich jetzt zum Beispiel meine Brötchen. Und ich sammle da als Berater immer so viele Eindrücke von der Außensicht. Heute habe ich das Glück, mal mit dir über eine ganz spezielle Innensicht zu sprechen, ja, und zwar die von der Deutschen Bahn. Und mich interessiert zu Beginn, was beschäftigt dich, was beschäftigt HR in Zeiten der Transformation, ganz speziell im DB-Konzern?
Ja, wir sind natürlich ein riesengroßes Unternehmen und haben mehrere Transformationen eigentlich gleichzeitig, um ganz ehrlich. Das eine ist die große Transformation in der Demografie. Das heißt, wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die in wohlverdienten Renten und Ruhestand gehen und die müssen wir ersetzen. Und zwar nicht nur jetzt quantitativ, sondern auch qualitativ. Das ist der eine Teil. Zweiter Teil, wir sind natürlich in der großen Transformation Mobilität von morgen. Wie sieht die aus? Neue Tätigkeiten, veränderte Skills, da müssen wir drauf reagieren. Und wir haben natürlich alle das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz auf dem Zettel. Also das sind mehrere Dinge, die parallel laufen. Und auf die müssen wir natürlich auch adäquate Antworten finden. Und natürlich insbesondere wir im Personalbereich.
Und wie gehst du da ran? Wir hatten ja, ist ja kein Geheimnis, wir haben ja auch ein bisschen Vorgespräch gehabt, uns auch darüber schon mal ausgetauscht. Ich meine, das ist ein Riesenbrocken. Wie gehst du da ran? Oder wie geht ihr im HR da dran?
Ja, das ist natürlich ein Riesenbrocken. Das geht dann nicht von heute auf morgen. Das ist auch natürlich eine entsprechende Entwicklung. Wenn ich allein mal drüber nachdenke, da haben wir jetzt in den letzten 5 Jahren 100.000 Kolleginnen und Kollegen Ruhestand verabschiedet. Boah. Und haben 130.000 eingestellt. Mhm. Und bis Ende des Jahrzehnts sind es nochmal 60.000, die gehen. Und wir werden weiterhin einstellen, auch wenn wir in einer Sanierungs- und in einer Krisensituation sind. Das ist natürlich sehr, sehr viel konzeptionelle Arbeit. Wir müssen auch deutlich verstehen, im Rahmen der strategischen Personalplanung, was brauchen wir eigentlich in 5 bis 10 Jahren? Und was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen? Welche Fähigkeiten gehen von Bord? Und das ist der eine knackige große Punkt. Und das ist schon sehr, sehr fundamental für so ein Unternehmen. Und das ist ein Teil, den wir beisteuern. Das können wir auch heute mit Fug und Recht sagen, dass wir das sehr erfolgreich tun. In den anderen Transformationsaspekten, da wird es dann schon ein bisschen komplexer. Da stellen wir uns auch aktuell die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe, die Rolle von HR von morgen und übermorgen?
Und was ist die bei euch? Hast du da schon Antworten drauf, wie du teilen kannst? Oder?
Also wir haben ein paar Schwerpunkte. Mhm. Wir haben ein paar Schwerpunkte. Also was wir sehen, was auf jeden Fall braucht, ist, wir müssen mehr machen in Fragen Digitalisierung und auch Einsatz von künstlicher Intelligenz, um sehr stark auch repetitive Tätigkeiten aus dem System rauszunehmen, um qualitativ mehr zu machen. Und das Zweite ist, wir reden ja schon sehr lange und sehr viel über die Frage, wie kann ich Führungskräfteentwicklung machen und was braucht es eigentlich? Und das ist für uns ein Schlüssel, um die Transformation erfolgreich hinzukriegen. Haben wir Führungskräfte an Bord, die das können, die damit umgehen können? Weil das ist was völlig anderes. Also die Klassiker zu sagen, naja, wir arbeiten jetzt mal so auf Distanz und jetzt haben wir ein bisschen digitales Arbeiten, das ist ein Element. Das haben wir alles geübt und gelernt jetzt nach Corona oder mit Corona. Aber jetzt geht es darum, was braucht es eigentlich in der Begleitung der Mitarbeitenden? Das sind ja nicht nur die Neuen, die reinkommen. Wir haben, wenn man jetzt mal das abzieht, die reinkommen oder die rausgehen, dann habe ich immer einen Block von 150.000 bei uns. Die muss ich natürlich auch entsprechend in der Veränderung mitnehmen. Und die Veränderungen, die sind immer größer und kommen immer schneller. Das macht es natürlich nicht einfach. Also Führungskräfteentwicklung ist ein großes Thema. Dann natürlich klar übersetzt in Richtung Mitarbeitende. Und das andere ist, wie kann die Tätigkeit bei Personal effizienter gestaltet werden? Und da ist natürlich die Frage Digitalisierung und KI spielt eine große Rolle.
Und wie geht ihr daran, wenn es um das Thema Führungskräfte geht? Weil ich meine, du kriegst ja ab einem gewissen Alter, bekomme ich ja auch langsam rein, irgendwann ein bisschen in deinen Spurrillen drin und dann kommt mal eben so eine Veränderung wie KI um die Ecke. Soll ich jetzt auch noch irgendwie drauf reagieren? Also wie guckst du darauf, wie macht man das in so einem großen Konzern? Wo fängt man da an?
Ja, wir müssen, glaube ich, schon den Elefanten so ein Stück über den Scheiben schneiden, ja, und sagen, so was ist es eigentlich, was unmittelbar angeht. Und ich bin da immer sehr pragmatisch und erkläre das auch gerne an Beispielen. Wenn wir bei uns mal die Leute angucken, die Zugverkehrssteuerer, also die Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter, da haben wir heute noch Generationen wie vor 100 Jahren, die gucken aus dem Fenster und legen einen Hebel um. Da gibt es noch 800 solcher Stellwerke. Und am anderen Ende der Skala haben wir voll digitalisierte Stellwerke. Und dazwischen gibt es 5, 6 verschiedene Stufen. Das heißt, und in dem Bereich arbeiten 15.000 Mitarbeitende. Und dann muss ich natürlich jetzt ganz praktisch gucken, wie kriege ich jetzt die Skills von dem Hebel umlegen zur Digitalisierung hin, weil die wollen und sollen ja auch mehrere Jahre, Jahrzehnte ja noch da arbeiten. So, und dann geht es darum, was sind eigentlich die Punkte? Was treibt die Leute um? Da geht es vorne los. Oh, kann ich das? Bin ich da anschlussfähig? Kriege ich das hin? Da muss man dann einmal die Hürden abbauen und natürlich die Qualifizierung entsprechend machen. Gleichzeitig müssen wir wissen, um ganz mal eng an dem Beispiel zu bleiben, wie viele Stellwerke werden in welcher Zeit umgerüstet, umgebaut? Wann muss ich welchen Qualifizierungsstand erreicht haben? Und das ist natürlich auch schon eine Begleitung für Führungskräfte, die Mitarbeitenden da mitzunehmen und die Mitarbeitenden aber auch zu motivieren, diese Schritte mitzugehen. Das ist auch kein Feld, was du auf der Tribüne dann erlebst, sondern musst das Feld, du musst mitmachen. Also das nehmen wir dann sehr konkret uns vor und zerlegen das dann auch in die praktischen Tätigkeiten und sehen, wie kann so eine Begleitung ganz praktisch aussehen.
Und du hast vorhin gesagt auch, dass was da der Beitrag von Personal sein kann. Wie ist da euer Stand? Habt ihr da schon Überlegungen angestellt oder Ideen? Muss sich Personal da auch verändern? Wenn ja, wie viel? Was kann bleiben? Was muss vielleicht neu dazukommen? Habt ihr da auch schon Ideen?
Ja, wo kommen wir eigentlich her? Wir sind natürlich alle Dave Ulrich geprägt mit den 3 wesentlichen Elementen. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, ist das Modell tatsächlich das Modell der Zukunft oder brauche ich ein anderes oder muss ich es adaptieren? Und da haben wir uns durchaus auch umgeguckt in anderen Firmen, habe aber auch mit vielen gesprochen, die beratend tätig sind. Und da stellt sich eines raus. Vom Grundsatz her sagen alle ja, das 3-Säulen-Modell ist grundsätzlich nach wie vor richtig. Ich habe die Businesspartner, ich habe die Experten und ich habe die Kompetenzcenter oder die Shared Services. Aber muss ich denn nicht in diesem Konstrukt andere Schwerpunkte setzen und muss ich das Konstrukt gegebenenfalls ergänzen? Und darüber diskutieren wir gerade, die Organisation nach vorne zu entwickeln. Wir haben klar, dass die repetitiven Tätigkeiten, also die wiederkehrenden Tätigkeiten, möglichst aus dem System raus müssen, möglichst durch Digitalisierung, KI. Auch da gleich gerne ein Beispiel. Zweitens, wenn die Führungskräfte der Schlüssel zum Erfolg sind, dann muss ich dort mehr investieren. Und der dritte Aspekt ist, wo brauche ich zusätzlich zu diesen 3 Säulen eine Exzellenzsituation. Fange ich mal hinten bei dem an. Die Exzellenzsituation entsteht dadurch, wo Führungskräfte den Personalbereich ganz, ganz eng auch brauchen, das gemeinsam zu gestalten. Ob das jetzt in der Frage, wie mache ich eigentlich so eine Konzeption, baue ich eine Organisation, wie gestalte ich das in der Mitbestimmung, wie mache ich den Veränderungsprozess. Und da gehen wir jetzt dazu über, ein Center of Excellence für Restrukturierung zu bilden, wo Experten sitzen aus den unterschiedlichen Bereichen, die dann den Führungskräften helfen und die begleiten in diesem Transformationsprozess. Das heißt, sie haben nicht 3 Ansprechpartner, sondern einen, nicht nur den Businesspartner, sondern dahinter steckt ein Exzellenzteam. Das kommt im Unternehmen, wir haben damit gerade erst angefangen, super gut an, weil natürlich die Führungskräfte auch vielleicht in letzter Zeit gar nichts Organisatorisches gemacht haben. Jetzt kommt es plötzlich und wie mache ich es eigentlich? Wie geht das? Es geht vorne wirklich bei der Beratung los, dass man da gut durchkommt. Das ist ein Element, da bekomme ich gerade auch sehr viel positive Resonanz im Unternehmen und zwar von unterschiedlichsten Führungsebenen. Also das ist ein Punkt. Bei dem Thema, was nehmen wir raus an repetitiven Tätigkeiten? Auch wieder ein Beispiel. Jetzt stellen wir bei der Bahn glücklicherweise sehr viele neue Mitarbeitende ein. Werden dieses Jahr wieder über eine Größenordnung von über 25.000 kommen. Davon 6.000 Auszubildende, Dualstudierende.
Ah, cool, ja.
Wir führen pro Monat ungefähr 6.000 Bewerbungsgespräche. Und jetzt gibt es natürlich einen undankbaren Job. Der undankbare Job heißt Termine suchen und die Leute dann zusammenzubringen. Also Bewerbende, Führungskraft, jemand aus dem Personalbereich, Betriebsrat. 6.000 Mal im Monat sitzt da jemand und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie undankbar das eigentlich ist. So, was machen wir jetzt? Jeder kennt DocLib, jeder kennt das System beim Einwohnermeldeamt. Also ich kann auf Termine zugreifen und kann das machen. Künstliche Intelligenz bei uns macht, geht auf die internen Outlook-Kalender und matcht die. Und sucht 3 Termine, die bei denen die intern gebraucht werden, passen. Kommt ein Terminblocker rein und diese 3 Terminblocker werden dem Bewerbenden gezeigt. Und das sagt dann 1, 2 oder 3. Nimmt er beispielsweise den 2. Termin, geht es zurück und macht aus den 3 Blockern einen fixen Termin, die anderen 2 fliegen raus. führt dazu, dass nicht jemand diese wirklich ja zum Teil ja, Tätigkeit, warum sie gerade so viel Spaß macht. Es führt dazu, dass die Bewerbenden das super finden. Mhm. Und wir sind deutlich, deutlich effizienter. Und das sind für mich immer praktische Beispiele, wo ich sage, da kann ich es dann auch wirklich nachweisen und zeigen, dass es funktioniert. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, in unserer Priorisierung, was wir digitalisieren und mit künstlicher Intelligenz machen, die Dinge nehmen, die praktisch sind, die vorzeigbar sind, die jeder versteht und damit auch eine positive Akzeptanz findet. So, natürlich sind da Effizienzgedanken drin, aber das sind Punkte, die wir dann an anderer Stelle wieder eher qualitativ einsetzen können.
Genau, die Zeit hast du dann woanders. Ja. Ne? Aber wenn ich mal fragen darf, wie bist du da vorgegangen? Also ich meine, viele Unternehmen haben ja das Thema, okay, da ist so ein Ding, KI, irgendwie muss man es machen, alle machen es und es hat offensichtlich Vorteile. Wie fange ich denn an, das in der Organisation umzusetzen, um dann den Effekt zu erreichen, den du gerade beschreibst, dass Leute nicht alle schreien, wegrennen und sagen, will ich nichts mehr zu tun haben, sondern ah, da habe ich einen Vorteil von, da mache ich mal mit.
Da kommt ein Punkt, der da ganz große Rolle spielt, das ist die Frage des Mutes. Also ich muss den Mut haben. Und das funktioniert eh nicht und da gibt es Widerstände, dort gibt es Widerstände. Das ist übrigens auch in den ganzen Veränderungsthemen ein Thema, was uns typisch Deutschen in Tüttelchen gesetzt im Weg rumsteht. Wir sind ja eher so, machen wir alles ganz präzise und das muss auch wirklich alles funktionieren, muss dreimal erprobt werden und dann gucken wir, ob es klappt.
Ja.
Und das gibt in vielen anderen Kulturen, ist eben so, lass es mal ausprobieren. Und bei uns ist ja eher so, wenn dir jemand sagt, da gibt es ein Projekt, das Projekt hat 50-50 Chance zu gelingen. Dann runzelt jeder schon die Stirn und sagt, will ich da drauf oder ist es Ende der Karriere?
Ja, klar.
So, und
klar.
Das ist im Veränderungsprozess wichtig, dass wir da den Mut haben, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben sowas wie ein Digitalisierungs-KI-Radar. Mhm. Das hat eine Themensammlung, da sind ungefähr 50 Ideen drin. Und die werden dann quasi so wie so einem Radar gescreent und alles, was näher in die Mitte rückt und näher an die Praktikabilität und interessant und eine gute Effekte hat, die gucken wir uns näher an, die werden dann ausgestaltet und werden dann meistens pilotiert. Auch dieses Terminfindungsthema haben wir natürlich pilotiert.
Ja, ja, klar. Spannend. Weil wie gesagt, kennst du von anderen Kunden auch und die sehen da was und denken, okay, wie mache ich das? Aber Stichwort Mut, klingt so einfach, ne? Aber irgendjemand muss ja anfangen. Immer sagen, ich will das jetzt mal machen, lass mal probieren. Ne?
Ja, und da brauchst du ein Backing. Da brauchst du halt auch ein Backing zu sagen, du darfst probieren und wenn das nicht funktioniert, dann ist auch nicht schlimm. Dann probieren wir halt im Zweifel an einem anderen Feld was aus. Das ist wichtig und das was wir jetzt organisatorisch, das war ja vorher die Frage, Michael, was macht denn organisatorisch? Hm. Ich habe im Rahmen von Priorisierung einen Bereich bei mir ausgeprägt, der auch direkt an mich berichtet. Digitalisierung, IT, KI. Ein kleines Team und das hat den Fokus darauf, dass wir nicht verschmieren, so die klassische Linienaufgabe ja. mit Projektaufgabe und Zukunftsaufgaben. Weil meistens ist ja so, wenn der Druck recht groß ist, dann macht man erstmal das Naheliegende und guckt, dass das super läuft. Aber dass wir da nicht in die Schwierigkeiten kommen, immer innerhalb einer Struktur Prios zu schaffen, gibt es da einen Bereich jetzt bei mir, der dann auch gleichzeitig die Schnittstelle bietet zur IT- und KI-Bereich im Konzern. Aber das haben wir bewusst gemacht und da investiert. Und da haben wir auch gemerkt, da kommt jetzt ein ganz anderer Schub rein, weil da professionell mit den Ideen umgegangen wird. Und ich kann gern nachher noch zwei, drei andere schildern, wo wir auch dran sind in der Umsetzung. Und da geht Schritt für Schritt. Das geht alles nicht auf einmal, deswegen priorisieren wir auch klar. Und das sage ich, lieber weniger machen und das gescheit, wie jetzt da 50 Sachen gleichzeitig anzufangen.
Ja, spannend. Wie gesagt, du hast gerade zwei, drei andere Beispiele. Gibt es da noch was du aus dem Nähkästchen sagen kannst, wo ihr ähnliche Anwendungsbeispiele habt?
Also ich mache mal was, wo wir näher am Betrieb sind und wo wir dann auch gucken, wie das funktioniert. Wir haben, wenn man mal so eine Werkstatt anguckt, wo Züge in Stand gesetzt werden, da haben wir einerseits jetzt erstmal eine Technik, eine Außenbegutachtung. Das heißt, die fahren durch Kameras von unten, von oben, von der Seite und da wird auf äußere Schäden, sichtbare Schäden geguckt. Und dann wird es übersetzt in ein System in der Werkstatt, wo mit der Materialwirtschaft zu tun hat und wo gleichzeitig auch guckt, welche Skills brauche ich eigentlich jetzt, um den Zug wieder in Stand zu setzen. Weil nicht jeder kann alles machen zum Zug. Mhm. Also Türen austauschen ist was anderes wie Lampen austauschen.
Ja,
Zug. Also da muss ich dann das zusammenbringen. Das heißt Material, Skills, wer ist wie verfügbar. Und das sind wir jetzt auch dabei, was erhebliche Effizienzen in der Werkstatt und dann auch kürzere Standzeiten und bessere Qualität für unsere Kunden nicht bietet. Weil das sind ja die Klassiker, wenn da mal was nicht funktioniert. Und das ist dann in der Steuerung anders. Also da sind wir auch eng dran, dass wir die ganze Personaleinteilung dann auch schon über diese Steuerung machen. Wir sind auch bei der ganzen Fahrplangestaltung, wird auch schon sehr viel mit KI-Unterstützung gemacht. Und ein Beispiel dann, wo ich jetzt wieder in den Personalbereich gehe. Wir sagen ja alle, wir müssen mehr darauf achten, dass Mitarbeitende, auch die, die im Schichtdienst sind, bei uns sind 20% draußen im Betrieb, im Zug, im Bahnhof, im Gleis. So. Die haben genauso Bedürfnisse wie die, die im Büroumfeld arbeiten. Die wollen natürlich auch ein bisschen mitreden zur Frage, wie kann ich an meiner Arbeitszeit teilhaben? Mhm. Wie kann ich meinen Schichtplan gestalten?
Ja, klar.
Und da haben wir ein Beispiel im Fernverkehr, da kennt jeder, das sind die Weißen mit den roten Streifen. Da haben wir ein Tool gebaut, das heißt Meine Zeit. Da können Mitarbeitende ihre Präferenz eingeben, wie sie gerne arbeiten. Kurze Schichten, lange Schichten, morgens, abends, Nacht, Wochenende. Möglichst wenig Übernachtung mit Übernachtung. Mhm. Das geht in die Disposition und wird mit KI-Unterstützung in einen Entwurf eines Dienstplans gepackt. Da haben wir schon 80% der Wünsche, die wir matchen. Jetzt nicht die einzelne Schicht und die einzelne Uhrzeit, aber die Orientierung, die Ausrichtung der Schicht. Und da gibt es das Zweite hinten dran, das heißt Mein Tausch. Was die App kann, ist klar. Die tauscht dann, wenn es mal nicht passt. Und da kommen wir auf eine Trefferquote von über 90%. Und das hat klare Auswirkungen. Die Beschäftigten finden sich dann in ihrer Dienstplangestaltung deutlich besser wieder, wie wenn du eben nicht, das war früher war klassisch so, da bist du ans schwarze Brett gelaufen, da liegt dann der Dienstplan und dann sagt, Mist, passt ja, irgendwie nicht so richtig. Ja, ja. Und jetzt kann man vorher die Präferenzen eingeben. Also das sind so Dinge, die auch im praktischen Leben einen Mehrwert nutzen. Und jetzt sage ich vielleicht noch zum Schluss mein Lieblingsbeispiel, wo wir KI einsetzen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich bin bei uns im Unternehmen auch für die Kantinen zuständig, Casinos, also nicht die in den Zügen, sondern in unseren Gebäuden. Mhm. Und da machen wir jetzt mittlerweile Speisepläne mit KI. Das heißt, die KI greift auf die Wetterdaten zurück, und zwar regional. Und wenn jetzt klar ist, wir haben jetzt, das ist jetzt im Winter weniger der Fall, aber als Beispiel nochmal, wir haben nächste Woche in Frankfurt 30 Grad, dann ist aus dem Repertoire vielleicht besser, den sommerlichen Salat anzubieten und nicht die Schweinshaxe. Zweiter Schritt, ja. Die KI greift auf die Daten zurück, wie viele Menschen sind im Gebäude. Da ist jetzt nicht die Frage, ist schön oder Seiler im Gebäude, sondern wie viele.
Ja.
Das ist ja auch unterschiedlich aufgrund unserer Flexibilität beim Arbeiten. Daraus gibt es ein Mengengerüst. Das heißt, vielleicht 500 Leute im Gebäude. Ich weiß, an einem Dienstag beispielsweise gehen 20% zum Essen. Und dann habe ich eben vorne den sommerlichen Salat und gebe 20%. Dann weiß natürlich die Küche wesentlich besser, was sie vorbereiten muss, wie viel sie vorbereiten muss. Und wir sparen hinten Abfall. Also es hat also einen Nachhaltigkeitseffekt. Und jetzt zurück zum Mut. Da kam unser oberster Kantinenchef zu mir und hat mir das erzählt. Habe ich im ersten Augenblick gedacht, hört sich gut an. Coole Geschichte. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
Ja.
Ich sage, probier, mach. Und was passiert? Es funktioniert. Es funktioniert, alle sind happy und wir haben echt auch durch die komplette Kette am Ende auch einen Effizienzgewinn, aber natürlich auch einen Attraktivitätsgewinn.
Aber nimmst du, also ich meine, so Geschichten liebe ich ja, könnte ich Stunden über. Ne, also auch aus ganz persönlichem Interesse. Aber ist es bei euch nicht auch so? KI hat ja zum einen dieses direkt greifbare, nutzbare, da habe ich was von und da nimmt das Ding mir Arbeit ab und dann habe ich mehr Zeit für was anderes. Und dieses Damoklesschwert im Sinne von, was ist denn, wenn das noch besser wird und wie viel meiner Arbeit nimmt denn das weg, die ich vielleicht gar nicht abgeben will? Weißt du? Also
ja.
Nimmst du das auch wahr, vor allem auch in Richtung der Führungskräfte, dass man sich da Sorgen macht? Kommt es bei dir an? Wie gehst du damit um? Oder ist das gar nicht so das Thema? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren.
Also das muss man sehr ernst nehmen. Das macht natürlich Sorge. Wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit KI, das ist ja das größte Thema, wo ja viele sagen, Menschenskinder, übernimmt da irgendwann die Maschine den Menschen? Bin ich dann überhaupt noch wichtig? Und kann ich das überhaupt? Und das sind schon Ängste und Sorgen da. Wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, wie kann ich sowas in den Rahmen bringen, wo ich auch eine gewisse Verlässlichkeit rankriege. Wir haben dazu eine Rahmenbetriebsvereinbarung mit unserem Konzernbetriebsrat geschlossen. Aber wir haben das sehr pragmatisch angelegt. Wir haben erstmal ein halbes Jahr gemeinsam die Diskussion geführt, was ist das eigentlich, was ist da wichtig für uns, auf was legen wir Wert und wo müssen wir auch gestalten. Und haben mittlerweile eine sehr fortschrittliche, wie ich meine, Rahmenkonzernbetriebsvereinbarung. Interessant ist, dass die sowohl der DGB super gut findet, aber auch der BDI. Insofern haben wir da, glaube ich, durchaus was hingekriegt. Und das versucht so ein bisschen die Sorgen und die Ängste zu nehmen. Und das andere ist natürlich mehr informieren. Und auch anwenden. Wir haben jetzt beispielsweise für uns eine Sonderlösung gebaut. Wir haben ein Bahn-GPT gebaut.
Ach, was echt?
Was wirklich nur durch interne Nutzer und was auch wirklich bahnspezifisch ist. Das Ding wird immer mehr über die Bahn lernen. Natürlich das externe GPT, lauter, aber das lernt immer mehr spezifisch. So, jetzt ist ja die Frage, wie schaffe ich das, dass die Menschen sich da mal mit beschäftigen? Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass jeder sich da erstmal aufschalten kann und auch mal probieren kann. Und ich habe beispielsweise mit meinem Team, mit meinem unmittelbaren Führungsteam, 12 Leute, uns mal Nachmittag Zeit genommen und haben gesagt, jetzt gehen wir mal rein und versuchen mal mit BahnGPT zu arbeiten und gucken, ob es da Cases gibt, die uns in der praktischen Arbeit helfen können.
Du weißt, dass du jetzt sagen musst, was ihr da so ausprobiert habt.
Oder? Ja, also,
was habt ihr denn da eingetippt? Also, wie stelle ich mir das vor? Also da sitzt also, er da und dann...
Jetzt, was machst du damit?
Ja.
Also wir haben, jeder durfte für sich selber überlegen, was er denn mal ausprobieren will. Und wie gesagt, 12 Use Cases kamen raus und das waren echt auch super Ergebnisse. Machen wir ein Beispiel. Man kann damit, wenn ich eine umfangreiche Präsentation habe, wir haben an der Stelle mal unsere Präsentation zur Mitarbeitendenbefragung genommen, die ungefähr 50 Seiten hat, und habe gesagt, bitte erstelle mir daraus eine Management-Summary. Und es geht relativ schnell. Mhm. Und dann kam eine Management-Summary, wo ich sage, kannst du zu 85% einfach nehmen. Also das ist schon sehr erstaunlich. Und das ist ja dann im Prinzip so spielerisch, was im Übrigen auch damit gut geht. Das ist auch mit GPT, wenn man irgendwelche Reden schreiben muss, wenn man Zeugnisse machen muss oder dergleichen. Das ist erstaunlich, in welcher Geschwindigkeit da Ergebnisse rauskommen und die auch wirklich fassbar und brauchbar sind. Und das sind so Aha-Erlebnisse. Hm. Jetzt zeige ich natürlich meinem Team, das, was wir jetzt hier erlebt haben, könnt ihr dann euren Teams auch machen. Und dann baue ich automatisch, ganz automatisch, einfach, jetzt nehmen wir uns mal Zeit und wir probieren es mal aus. Und da waren einige dabei, ehrlich gesagt, die das noch nie ausprobiert haben. Und für die ist es natürlich noch ein größerer Aha-Effekt. Wenn ich dann nach 14 Tagen, 4 Wochen und habe das nochmal gemacht, ich habe das gemacht, mein Team hat die Geschichte gesehen. Das ist einfach ganz, ganz pragmatisch angelegt. Und deswegen ist es auch mal wichtiger, dass wir auch unsere digitalen Advices mehr und mehr mit Content füllen. Mhm. Mehr und mehr auch letztlich dazu, in Anführungsstrichen, zwingen, sie zu nutzen. Und dann geht automatisch auch diese Hemmschwelle nach unten. Und ich sage auch immer, es soll ja keinen Montagmorgenschock geben, wenn die Leute voll ausgestattet mit ihren Handys von zu Hause überall unterwegs sind, alles möglich machen. Und wenn sie dann Montagmorgens zur Arbeit kommen, soll es ja nicht viel anders erlebbar sein. Und da gibt es manchmal schon noch Hürden, Unterschiede. Wenn man zu Hause vielleicht doch eher mal was ausprobiert und mal spielt und mal guckt. Und das zu übertragen, das ist, glaube ich, wichtig, um da die Hürden runterzunehmen. Wir brauchen das. Und jetzt komme ich wirklich zum ernsten Teil der Geschichte. Wir sind bei der Bahn in einer Situation, wo wir sagen, wir müssen sanieren. Die Infrastruktur, den Betrieb und auch die Wirtschaftlichkeit. Hm. Und einer der größten Hebel, die wir da haben, ist das Thema Automatisierung, Digitalisierung, KI. Das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen müssen wir die Themen frühzeitig angucken. Und wir reden da über einen Zeithorizont von 2027, 2028. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen und Schritt für Schritt das auch entwickeln. Das gehört auch zur Frage, wie kann ich eine gute, eine gesunde Transformation schaffen.
Spannend. Aber kurzum, du fängst einfach mal an, du machst mit deinen Leuten zuerst und dann trägt sich das wahrscheinlich in die nächsten Ebenen weiter und dann kannst du Stück für Stück die Hürden abbauen, das spielerisch sich zu erschließen und zu gucken, wo sind da die Potenziale. Ne?
Exakt. Und wenn in einem Bereich das gemacht wird, dann muss ja nicht mal top-down sein. Und die sagen, wir haben da was ausprobiert und das funktioniert. Lass mal rechts und links gucken. Das üben wir übrigens schon seit vielen Jahren im Bereich Recruiting. Also das Ausprobieren, mal was Neues machen. Weil das ist auch mal ein Unterscheidungsmerkmal von anderen. Und da haben wir auch schon erstaunliche Ergebnisse erzielt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein KI-Thema, aber wie kann man auch mal anders an die Dinge rangehen?
Da ist auch die Notwendigkeit dahinter, weil Talente finden ist halt einfach, gibt nicht viele, heiß umkämpft und da sind halt die mit den besten Ideen haben die höchste Wahrscheinlichkeit, die Talente auch zu bekommen.
Ja, wir haben vor 3 Jahren einen Pilot gemacht für Auszubildende, also die bei uns eine Ausbildung machen wollen und haben gesagt, wir verzichten darauf, dann so, dass du uns ein Anschreiben schickst. Du kannst uns dein Zeugnis sagen, du musst aber kein Anschreiben schicken. Dann ging eine Riesendebatte los. Ja, was ist das? Wie geht denn sowas? Das ist doch das Einzige, wo man sehen kann, ob die Form, Farbe und Schrift alles beherrschen. Seid ihr denn verrückt und wahnsinnig? Was macht ihr da? Riesendiskussion, auch übrigens in den sozialen Medien, hat dazu geführt, dass wir 10% mehr Bewerbungen bekommen haben. Und die Frage ist natürlich immer, der eine sagt so oder andere so. Aber der Effekt, der daraus entstanden ist, der war immens und auch diese Debatte. Und ganz ehrlich gesagt, ob ich jetzt beim Anschreiben wirklich erkennen kann, ob jemand rechtschreiben kann oder das Google gemacht hat oder die Schwester gemacht hat, der Bruder gemacht hat, keine Ahnung. Am Ende kommt es darauf an, und das ist für mich so eine Grenze, Einstellungsentscheidungen, egal auf welcher Ebene, treffen bei uns Menschen. Trifft keine KI. Da kann man Vorarbeiten leisten, beispielsweise beim Einsatz von Werbemitteln etc. Aber in der Frage der letzten Entscheidung, da bin ich klar, es ist eine Entscheidung von einem Menschen. Und deswegen, da muss man dann auch gute Diskussionen führen, wie weit will ich es eigentlich selber treiben, wie weit will ich es haben und wo, sage ich, endet es dann auch. Und das muss man auch miteinander diskutieren und festlegen.
Aber da gibt es ja keine Blaupausen gerade, ne? Das erschließt man sich gerade alle, also selbst, ja.
Das ist Fluch und Segen zugleich. Ich finde es auf der einen Seite ganz spannend, dass man mal neue Sachen machen kann. Man muss nicht woanders abschreiben. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch ganz gut, wenn es schon andere probiert haben und man macht nicht gleich nochmal den Fehler von der ersten Stunde, sondern kann auf einem anderen Level ansetzen. Mhm.
Da wollte ich mal drauf eingehen, weil ich das einfach total spannend finde. Du hast gesagt, das macht ihr bei der Bahn, ihr probiert aus, guckt nach Best Practices und bringt es in die Organisation. Jetzt hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, natürlich tauscht man sich in der Branche auch aus mit Leuten, die man gut kennt und zu denen man Vertrauen hat. Wie machst denn du das und so? Wie stelle ich mir das vor? Also ruft man da einen Kollegen oder eine Kollegin an von einem anderen Unternehmen, sagt, hey, hast du mal Zeit zu quatschen? So und so gehe ich das Thema an. Wie machst denn du das? Oder wie stelle ich mir das vor? Wie offen seid ihr da auch untereinander? Ne? Also was funktioniert bei euch? Welchen Fehler habt ihr gemacht, den wir nicht machen müssen oder so?
Also meine Erfahrung ist ja wirklich, dass da eine große Offenheit herrscht. Wirklich. Also man glaubt es vielleicht auf den ersten Blick nicht, weil manche sind ja der Konkurrenten.
Ja.
Aber da gibt es echt eine Offenheit. Also ich bin sehr, sehr eng vernetzt, komplett mit den DAX 40. Wir treffen uns auch regelmäßig. Und natürlich mit den größeren Unternehmen in erster Linie, weil dann natürlich eher der Bezug da ist. Und da ist es wirklich so, dass wir uns untereinander anrufen und auch Themen schildern. Und ich bin da auch wirklich pragmatisch, sage, ihr könnt bei uns reingucken und ihr könnt auch bei uns in den Werkzeugkasten greifen, um da mal was auszuwählen. Ist tatsächlich passiert in beide Richtungen. Und das geht auch so weit, dass wir uns auch helfen, gerade auch in Geschichten der Transformation. Also wir sind ja ein Unternehmen, was nach wie vor auch durchaus in großen Zahlen einstellt. Es gibt ja viele andere Unternehmen, die gerade an die Grenze gekommen sind, wo es eben nicht mehr geht, die Kolleginnen und Kollegen im eigenen Unternehmen zu beschäftigen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Kooperationen, wo wir dann sagen, von Arbeit in Arbeit. Wo es dann darum geht, ich kann meinem Unternehmen, komme ich dann nicht mehr weiter. Mhm. Aber wir haben Stellen und dann matchen wir die Profile und gucken Gehaltsunterschiede bis hin zu Fragen der Altersversorgung. Und dann geht es direkt weiter. Das ist für alle eine Gewinnsituation. Und das ist einer der Punkte, wo wir sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. Da geht es in einigen Fällen schon sogar so weit, dass wir uns wechselseitig in die Jobbörsen reingucken lassen, also dass sie direkt in unsere Jobbörse gucken können. Mhm. Und das sind natürlich schon Themen. Jetzt gerade auch bei KI, da tauschen wir uns wirklich aus und es braucht von beiden Seiten Offenheit. Und wir haben auch mit einer Handvoll Firmen, wo wir tatsächlich auf Teamebene im Austausch sind, wo wir wirklich auch Dinge konkret matchen.
Spannend, super spannend. Du hast das eine oder andere Mal schon angedeutet, wir haben jetzt auch viel über KI gesprochen in der Transformation. Wie ist denn jetzt so dein Blick für die nächsten ein, zwei Jahre, auch vor allem was jetzt die Rolle von HR angeht? Neben den Dingen, die du schon angesprochen hast, siehst du da noch irgendwelche weiteren größeren Veränderungen? Wo geht die Reise hin? Oder sagst du, so inkrementell, wie du das wahrnimmst, das wird wahrscheinlich der Weg sein? Oder wie ist so deine Prognose, soweit man sie denn machen kann für die nächsten ein, zwei Jahre?
Ja, wir haben natürlich alle mit einem wahnsinnig angestrengten Arbeitsmarkt zu kämpfen. Bis zu Ende des Jahrzehnts gehen etwa 50% mehr raus, wie in den Arbeitsmarkt reinkommen. Da haben wir schon mal ein fundamentales Problem, wo natürlich auch die Frage an uns gerichtet wird, was können wir tun, wo haben wir neue Rekrutierungsquellen, wie können wir an Flexibilitäten im Ausstieg in den Ruhestand reden. Das sind die Dinge, wo wir dann mit unserer Expertise rein müssen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir die Veränderungen in so großer Zahl und in so unheimlich schneller Geschwindigkeit kriegen. Das sind somit die größten Herausforderungen. Und wenn ich jetzt so auf uns gucke, wir sind ja in beiden unterwegs. Wir müssen auf der einen Seite restrukturieren. Wir haben eine Sanierungssituation wirklich zutiefst bei DB Cargo. Mhm. Das heißt, da geht es wirklich um knallharte Sanierung und Restrukturierung. Und wir haben auf der anderen Seite auch immer noch Bereiche, wo wir einstellen, wo wir auch gucken müssen, wo kriegen wir überhaupt die neuen Mitarbeitenden her. Und deswegen geht es in beiden Dingen darum, mitzuhelfen. Da, wo wir sanieren, da geht es darum, wie kann ich einen Arbeitsmarkt intern organisieren? Wir haben eine Arbeitsmarktdrehscheibe, die verkoppelt ist mit der Frage Personalplanung, strategische Personalplanung, wo fallen Restrukturierungen an? Und so ist es heute möglich, dass wir zum Beispiel Lokführerinnen und Lokführer, die bei Cargo zu viel sind aufgrund der Situation, jetzt gerade in den Regio-Bereich wechseln, wo wir in verschiedenen Bereichen nach wie vor viele Triebfahrzeugführende brauchen. Und das frühzeitig zu erkennen und das dann zu organisieren, das sind so Punkte, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht so notwendig waren, aber jetzt sind sie notwendig. Und genauso zu sagen, naja, wir können nicht einfach nur noch eine Zeitungsanzeige schalten und dann kommen alle. Wir rekrutieren in einem 360-Grad-Ding. Wir fangen bei jungen Menschen an, die noch nicht reif sind für eine Ausbildung, bis hin zu Lebensälteren, wo wir sagen, die haben super Know-how, das geht vielleicht woanders nicht weiter, aber bei uns geht's weiter. Das heißt, wir haben auch bei uns eine totale Veränderung der Skills und auch der Inhalte, weil es eben nicht mehr so eindimensional ist und sich auch bei uns die Arbeit natürlich total flexibilisiert und in andere Bereiche geht. Ich habe zum Beispiel ein internationales Recruiting-Team, Cross-Border-Recruiting. Wir rekrutieren in 15 Ländern, zum Teil auch außerhalb Europas. Dieses Know-how haben wir vielleicht vor 10 Jahren gar nicht gebraucht.
Ja, ja.
Und heute ist es für uns essentiell. Und das sind so Themen, meine Teams mögen das, weil das neue, interessante Themen sind. Auf der anderen Seite, wenn du in so einer Restrukturierungssituation bist, da geht es halt auch darum, das in einer vernünftigen Art, auch kulturell vernünftigen Art zu machen, auch wenn die Botschaften oder das, was zu machen ist, nicht einfach ist.
Mhm.
Das sind so Punkte, die auch bei uns sich verändern. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben. Wir müssen intern auf die anderen und neueren Wünsche der Beschäftigten eingehen. Also wie kann ich mehr Partizipation reinbringen? Wie kann ich mehr Teilhabe reinbringen? Und wie kann ich dann auf der anderen Seite auch die Transformation gestalten? Das wird uns begleiten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher und wird sich eher intensivieren. Und die Diskussion, die wir vor ein paar Jahren mal hatten, ist eigentlich HR wichtig und welche Rolle spielen wir? Und wir müssen uns an den Tisch kämpfen. Das ist aus meiner Sicht Geschichte.
Mhm.
Wir sind da mittendrin und wir sind da, wenn man es mal so sagen darf, wichtiger denn je. Und die Rolle müssen wir auch annehmen, auch selbstbewusst annehmen.
Spannend, Martin. Wir sind schon am Ende unserer Zeit, könnte noch stundenlang so weitergehen, aber ich habe zum Abschluss nur eine letzte Frage, ja, die treibt mich die ganze Zeit schon um. So als grüner Abschluss, du hast vorhin von Botschaften gesprochen, du hast doch vorhin nochmal so ein paar Sätze gesagt, ne, seid mutig und so. Wenn ich dir eine Werbetafel geben würde, wo du was draufschreiben könntest, sei es ein Spruch, ein Appell, irgendwas, ein Zitat, ist völlig egal, und das würde jeder Mensch in Deutschland sehen können, was würdest du draufschreiben?
Also wenn ich es mal auf die Rolle jetzt beziehe, auf Personal und was wir machen, also ich glaube, es braucht viel Mut und Neugier. Also man darf nie aufhören zu sagen, jetzt ist gut, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen. Ich sage auch, egal ob es Auszubildende sind oder Kolleginnen und Kollegen, die mitten im Arbeitsleben stehen, in den heutigen Zeiten aufzuhören und zu glauben, man hat jetzt alles gesehen und erreicht, das ist totaler Quatsch. Neugierig sein, neue Dinge annehmen, interessiert sein, aber was auszuprobieren. Mir macht das total Spaß. Ich habe da Riesenfreude dran. Wenn ich mal irgendwann aufhören sollte, darüber nachzudenken, dann wäre es irgendwie nicht mehr schön, sondern ich mag das. Und diesen Hunger und dieses Interesse, das würde ich jedem mit auf den Weg geben wollen, egal ob jetzt im Personalbereich oder wo auch immer im Unternehmen arbeitet.
Super, danke dir.
Ich danke dir, Michael, hat Spaß gemacht.
Das war die Episode zum Thema Transformation, Sanierung und KI bei der Bahn mit Martin Seiler und Michael Schön. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.